Herzlich willkommen bei Civita Studio, deinem Podcast für Komplementärmedizin. Mein Name ist Isabel Bietenholz-Lieger, ich bin die Gründerin von Civita und der Host. Freu dich auf spannende Gespräche rund um das Thema Gesundheit, der europäischen Naturheilkunde und des Ayurveda. Unkompliziert und mit einfachen Tipps für deinen Alltag. Liebe Nadine, herzlich willkommen zum Gespräch. Ich freue mich sehr, heute mit dir dieses Gespräch zu führen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Isabel. Ich freue mich auch. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, um jetzt hier zusammen zu sitzen. Aber umso schöner ist es, dass wir uns gefunden haben hier.
Nadine, magst du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, aber gerne. Kurz. Kurzfassen ist immer schwierig bei meinem bewegten Leben, aber extrem gerne. Ja, mein Name ist Nadine Wevering. Ich bin, lebe in Deutschland, im Nordrhein-Westfalen. Ich bin von Haus aus Ärztin, also Schulmedizinerin. Ich habe einen Facharzt für Neurologie gemacht und auch lange in diesem Bereich gearbeitet, vorwiegend in der Akutneurologie, also Schlaganfallversorgung, Intensivmedizin, und habe aber auch eine sehr vielfältige Ausbildung genießen dürfen während meiner Facharztzeit, habe viel über Kopfschmerzen gelernt, in einer Spezialklinik auch für Kopfschmerzen gearbeitet. Also ich habe ein weites neurologisches Interesse gehabt sozusagen und habe auf diesem Weg aber bin immer wieder so an meine Grenzen gestoßen, sowohl an meine körperlichen Grenzen irgendwann. Also ich habe einfach gemerkt, dass mich das Arbeiten im Krankenhaus krank macht. Meine Patienten zwar vielleicht gesund, mich aber krank, aber auch so an emotionale Grenzen. Ich habe ganz oft einfach das Gefühl gehabt, ich kann hier in dieser Situation als Ärztin nicht das leisten, wofür ich eigentlich mal losgegangen bin. Und war dann irgendwann sehr verzweifelt tatsächlich und wusste nicht so recht, wo soll meine Reise und mein Weg jetzt hingehen. Und ja, über kleinere Umwege bin ich dann tatsächlich zum Ayurveda, zur traditionellen indischen Medizin gekommen. Erstmal auch ganz persönlich, weil es, wie gesagt, mir körperlich sehr schlecht gegangen ist. Ich habe selbst eine Migräne und hat sich chronifiziert über die Zeit, wo ich halt massiv viel gearbeitet habe. Und ich habe also kaum Tage gehabt ohne Kopfschmerzen, und wie das so ist als Ärztin, geht man aber natürlich trotzdem, wir sind ja immer die schlechtesten Patienten, und habe dann eben über den Ayurveda einen Zugang dazu gefunden, mich selber zu behandeln, sozusagen ganzheitlich zu behandeln. Und dann war es irgendwann für mich sonnenklar, dass ich dieses Medizinsystem auch weitergeben möchte, und habe dann traditionell indische Medizin auch studiert, nebenberuflich, und mich mehr und mehr verliebt, muss ich sagen, und dann am Ende die Entscheidung getroffen, dass das mein Weg ist, dass ich mein schulmedizinisches Wissen eben mit dem Ayurveda verbinden möchte, um ja wirklich ganzheitlich behandeln zu können, und mich eben dann in diesem Bereich selbstständig gemacht und bin halt jetzt dann eben ja mit einigen Schwerpunkten, aber eben hauptsächlich ayurvedisch tätig. Genau, Kurzfassung.
Spannend, von als Neurologin. Und gab es hier so ein Schlüsselerlebnis zum Ayurveda gekommen? Also ich meine, weißt du, gab es da eine Begegnung oder hast du ein Buch gesehen oder was konkret war der Weg?
Also es gab ein für, ich sag mal gerne, doch, es war ein Schlüsselerlebnis für mich, das jetzt nicht direkt zum Ayurveda geführt hat, aber mich auf den Weg gesetzt hat. Also ich war sehr, sehr unbewusst mit mir und meinem Leben vorher und habe auch gar nicht gemerkt, wie schlecht es mir immer mehr ging. Und ich habe dann wirklich einen Morgen, ich kann mich immer noch super gut daran erinnern, bin ich morgens wach geworden und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und ich erzähle mal, das fühlte sich an, wie als wäre es ein Elefant auf meiner Brust. Also es war schulmedizinisch, würde ich mal sagen, eine Panikattacke habe ich früher nie gehabt. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, so soll dein Leben jetzt weitergehen. So willst du jetzt ewig weitermachen. Das war so dieser Moment, wo mir ganz klar war, okay, es muss sich jetzt hier irgendwas verändern. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt selber schon viel Yoga praktiziert und habe aber für mich einfach beschlossen, ich mache jetzt für mich eine Yogalehrerausbildung. Ich möchte einfach mehr darüber lernen, ich möchte mich darüber stabilisieren, ich möchte was für mich tun. Und in dieser Yogalehrerausbildung bin ich tatsächlich dann eben mit dem Thema Ayurveda nochmal in Kontakt gekommen. Ich sage nochmal, weil das ist ganz spannend. Ich habe an einer Uni studiert, die einen Lehrstuhl für Naturheilkunde hat oder den ersten Lehrstuhl für Naturheilkunde in Deutschland hatte. Und dieser wiederum hat auch eine Ayurveda-Abteilung und im Studium war ich in dieser Ayurveda-Abteilung tatsächlich. Ich kann mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Und das war ja auch diese Naturmedizin. Da hatten wir ja auch gar nichts mit zu tun. Und ach, dann musste man da mal hin und hat die Zeit halt abgesessen. Aber das war eigentlich mein erster Kontakt damit und wo ich vollständig in der Schulmedizin war, das ganz abgelehnt habe. Und dann kam eben dieser zweite Kontakt über das Yoga, wo ich dann eben ja Ärztin war und wusste, so kannst du nicht weitermachen. Und dann war da plötzlich dieses Medizinsystem mit der Philosophie, die ich ja über das Yoga so geliebt habe. Und dann ja war es klar, dann waren alle Türen offen. Und witzigerweise habe ich dann genau an diesem Lehrstuhl, wo ich damals gesagt habe, nö, das ist doch alles Quatsch hier, habe ich dann mein Ayurveda-Studium gemacht.
Oh, das ist super spannend. Ja. Erlebst du das des Öfteren, so diese, wenn du mit Ärzten, Schulmedizinern sprichst, diese kritischen Voten, die du damals selbst hattest?
Ja, absolut, ja.
Spürst du auch eine Tendenz zu einer Veränderung oder würdest du sagen, nee, das ist immer noch ziemlich hart?
Ich glaube schon, dass sich das verändert. Also es ist schon so, dass ich, wenn ich Kollegen von früher treffe und erzähle, was ich jetzt so mache, dass ich schon so ein bisschen belächelt werde und ach ja, okay, was soll denn das schon sein? Und das kannst du, da gibt's ja gar keine Datenlage zu, da gibt's ja gar keine Studien zu, das ist doch keine richtige Medizin. Und das kann ich total gut verstehen, weil wir sind ja so großgezogen worden im Studium. Man wird ja indoktriniert, dass man nur glauben darf, was durch harte Fakten und Daten nachgewiesen worden ist. Und dann natürlich kommt dann so ein Medizinsystem daher, das sich einfach auf Jahrtausende altes Wissen beruft und ganz individuell ist, was man ja auch in Daten überhaupt nicht darlegen kann. Und dann denkt man ja, was soll denn das sein? Das ist ja alles Hokuspokus. Also diese Erziehung genießt man einfach in der Uni. Und deswegen kann ich das total gut verstehen, dass auch meine Kollegen noch so denken aus meiner Zeit. Ich sehe aber immer mehr tatsächlich, dass sich das heute verändert, dieser Gedankengang. Also nicht nur, hey, Naturmedizin könnte auch eine Möglichkeit sein, sondern auch einfach, wie wir über das ärztliche Arbeiten und Handeln generell denken. Also der Shift geht ganz klar in Richtung Prävention. Früher, Prävention war bei uns kein Thema. Also Krankheiten vorbeugen, nee, wir sind ja da, um die zu behandeln. Und ich merke gerade bei jüngeren Kollegen immer mehr, dass da diese Gedanken sind, wie kann ich denn aber was machen, bevor ich krank werde? Und da gibt es halt so viele tolle Sachen, Ayurveda, TCM, Mind-Body-Medizin, also ich glaube, die Medizinerwelt verändert sich, aber es wird noch ein bisschen dauern, denke ich, bis das in den Köpfen derer angekommen ist, die halt in meiner Generation studiert haben. Ja,
ja, danke fürs Teilen. Du bist Neurologin und das Thema Migräne und Ayurveda in Verbindung ist dir besonders wichtig. Du hast auch ein Buch.
Ja.
Migräne natürlich behandeln mit Ayurveda. Magst du uns mehr davon erzählen?
Ja, die Migräne war natürlich ganz klar ein Thema, das für mich auch interessant war, weil ich eben nun mal selber diese Migräne hatte und aber eben auch aus schulmedizinischer Sicht ganz interessant war, weil ich eben an dieser Klinik gearbeitet habe, meine Facharztausbildung gemacht habe, wo es diesen großen Migräne-Schwerpunkt gab. Also es war in Essen die Uniklinik, das war die Klinik mit dem ersten Kopfschmerzzentrum in Deutschland und also ein großer Schwerpunkt und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und habe immer aber auch gedacht, so hey, okay, wir können super die Attacken behandeln und da waren wir wirklich gut drin und es gibt ganz viel medikamentöse Prophylaxe und wir machen auch nicht medikamentöse Empfehlungen, da waren wir schon Spitzenreiter, dass wir gesagt haben, machen Sie Sport und achten Sie auf Ihre Ernährung, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, hey, die Leute werden doch nicht besser, ne? Also so ein bisschen und dann aber doch wieder nicht und da fehlt doch einfach was und habe das dann aber auch, ja, ich musste das ja so hinnehmen, es gab ja keine Studien dazu, die das hätten anders belegen können. Und dann habe ich nochmal ganz viel Kontakt zu Migräne gehabt, als ich als Oberärztin eine Notaufnahme geleitet habe, wo einfach viele Menschen mit Migräne hinkamen, primär in der Attacke mit großen Ängsten, denen ich dann erstmal erklären musste, was sie denn da eigentlich haben und dann versucht habe, in dieser riesigen Notaufnahme den Leuten irgendwie Unterstützung zu geben, denen Dinge zu erklären und dann gemerkt habe, okay, A, sind die da draußen komplett unterversorgt? Also die niedergelassenen Neurologen schaffen es einfach nicht, das zu leisten, Migränepatienten gut zu versorgen, weil das dauert Zeit. Und B, sind die auch unterdiagnostiziert? Also ich habe ganz viele Leute gesehen mit ganz klassischen Migränen, die gar nicht wussten, dass sie Migräne haben. Und das waren so diese ganzen Puzzlestücke, die mich dahin gebracht haben, zu sagen, okay, Ayurveda auf jeden Fall. Aber ich möchte eben auch was ganz speziell für Migräniker machen, zumal ich ja eben an mir selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass es wirkt. Und ich finde, die besten Therapeuten sind immer die, die es halt in der eigenen Erfahrung auch erlebt haben. Weil ich kann meine Klienten verstehen. Ich weiß, wie es denen geht, weil die eben genauso sind wie ich. Ja.
Was können denn Migränepatienten konkret tun, um eine Linderung zu erhalten? Gibt es etwas, was du sagen kannst, okay, also mal eine Linderung mit diesen drei Punkten, das wäre schon ein guter Ansatz oder sagst du, nee, das ist so individuell, dass da gibt es nicht so einen Tipp, den ich auf den Weg geben kann?
Ich finde schon. Also klar ist der Ayurveda extrem individuell und man muss bei jedem nochmal ganz genau hingucken, aber ich finde schon, dass man mit dem Verständnis, was mich als Migräniker jetzt besonders macht, schon auch sehr allgemeine Tipps geben kann, die schon eine Menge bringen können. Deswegen konnte ich ja dieses Buch auch schreiben, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Ich hätte ja nicht individuell auf jeden eingehen können. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man versteht, dass das Gehirn von Menschen mit Migräne, ja, sagen wir mal anders tickt, dass es eben etwas anders funktioniert als das Gehirn von Menschen ohne Migräne, dann hat man eigentlich das Basisverständnis, was ich denn brauche, um Migräneattacken zu verhindern. Denn es geht halt im Ayurveda nicht unbedingt darum, dass man die Attacke durchbricht, wie in der Schulmedizin, also ein Medikament runterschluckt, dann gehen die Kopfschmerzen weg. Da gibt es auch Möglichkeiten, aber da ist die Schulmedizin einfach die Domäne, sondern uns geht es wirklich darum, die Häufigkeit der Attacken zu reduzieren. Also so in die Balance zu kommen, dass erst gar keine Kopfschmerzen kommen müssen. Und wenn ich eben weiß, dass mein Gehirn viel sensibler ist, dass mein Gehirn deutlich schneller arbeitet, viel mehr Reize aufnehmen muss von außen und die verarbeiten muss, weiß ich, okay, mein Gehirn kommt sehr schnell in die Überforderung. Und diese Überforderung wissen wir heute, das ist das, was die Migräneattacken auslöst. Und der Ayurveda bestätigt das halt in einer anderen Wortwahl, aber im Endeffekt ist es das gleiche Thema. Menschen, die eine Migräne haben, sind eben Menschen, die, wir denken in Ayurveda ja immer in Elementen, die viel Luft- und Raumelement in sich haben, zu viel davon. Und das ist eben ein sehr bewegter Zustand, ein sehr aktiver Zustand. Also das Gehirn steht sozusagen ständig unter Strom. Also diese beiden Ideen schließen sich nicht aus, sondern bestätigen sich sogar. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, aus diesem aktiven Zustand, der ja durch die Welt, in der wir leben, ja auch noch sowas von unterstützt wird. Es ist ja alles laut, schnell, hektisch, Stress, Zeitdruck. Und das steigert eben das total. Und es ist ganz wichtig, Wege zu finden für sich, da wieder rauszukommen, um eben dieses erhöhte Luft- und Raumelement oder eben diese erhöhte Anspannung des Gehirns zu reduzieren. Und da arbeite ich ganz viel tatsächlich neben den klassischen ayurvedischen Empfehlungen, die wirklich sehr individuell sind, mit Entspannungsverfahren und gebe da aber immer auch unterschiedliche Möglichkeiten an die Hand. Denn da war so ein bisschen die Grenze der Schulmedizin. Wir konnten in Studien nachweisen, dass die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen die Migräne reduziert. Also haben das alle empfohlen bekommen. Ich habe so viele Menschen getroffen, die gesagt haben, das liegt mir überhaupt nicht, das kann ich nicht, das stresst mich, ich möchte das nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig zu schauen, wie kann ich mich entspannen und mich dabei aber gut fühlen. Ne? Vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es die PMR, vielleicht ist es Meditation oder Yoga Nidra, falls man das kennt. Das ist eben auch so ein yogisches Entspannungsverfahren. Vielleicht ist es aber auch nur draußen in der Natur spazieren gehen oder mal ein Bad nehmen oder so. Also einen Weg für sich zu finden, wie merke ich, dass ich wirklich in die Entspannung komme und diesen dann aber auch regelmäßig zu nutzen. Denn das Problem ist, dass wir uns einfach immer vergessen. Ne? Wir machen halt mal irgendwie einen Urlaub und Entspannungsschön, wir gehen mal zum Wellness und dann ist aber der Rest der Zeit, stehen wir doch wieder unter Strom. Und wenn ich was gefunden habe, was mich in die Entspannung bringt, ist es wichtig, das einfach auch wirklich kontinuierlich, am besten täglich zu tun oder sogar mehrmals täglich. Wenn es eine kurze Atemübung zum Beispiel ist, die kann ich auch ganz häufig machen am Tag, die muss ich nicht nur einmal morgens machen oder so. Und das ist das, was ich gerne mitgebe, tatsächlich ja, als einen Tipp, was kann ich tun, um eben mein Gehirn runterzubringen, damit keine Attacken mehr kommen müssen. Dann ist Ernährung auch eine ganz große Säule im Ayurveda, die in der Schulmedizin auch ein bisschen kurz kommt. Da gibt es nur die Empfehlung, regelmäßig zu essen. Regelmäßig essen, damit eben das Energieniveau möglichst hoch ist, damit man eben nicht in diese Energielöcher fällt und dann Kopfschmerzen ausgelöst werden. Ayurveda geht da halt noch einen Schritt weiter und sagt, du sollst halt auch so essen, dass du ja die Nährstoffe aufnehmen und auch verdauen kannst und daraus eben dann wirklich auch Energie gewinnen kannst. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich einen 3-Stunden-Vortrag drüber halten, wie das funktioniert. Aber da ist eben der erste Tipp, den ich gebe, wenn ich ganz pauschal sein soll, hör mal in dich rein, wie, ob dir dein Essen denn wirklich gut tut. Ne? Die Art, wie du isst, ne? Isst du nebenbei super schnell oder setzt du dich vielleicht in Ruhe hin und genießt dein Essen, schmeckst dein Essen, kaust dein Essen. Das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir verdauen, aber eben auch das Essen, was du isst. Ne? Wir haben im Westen ganz viele tolle Nahrungsempfehlungen, die ja so gesund machen sollen, aber tut mir das wirklich gut? Ne? Viele essen unglaublich viel Rohkost, viel Salat, weil da ja alle Nährstoffe noch drin sind und das nicht verkocht ist und merken aber überhaupt gar nicht, dass sie jedes Mal, wenn sie Salat gegessen haben, einen Blähbauch haben und Verstopfungen bekommen und solche Dinge. Und da ist wirklich eine Empfehlung, sich einfach mal das, was jetzt gerade da ist, anzuschauen und zu gucken, wie geht's mir denn da überhaupt mit? Tut mir das gut? Fühle ich mich nach dem Essen genährt? Fühle ich mich ja energetisiert? Oder habe ich, wir sagen im Ruhrpott immer gerne Suppenkoma, also möchte ich mich nach dem Essen einfach hinlegen und schlafen und kann jetzt überhaupt gar nicht mehr? Und bevor man dann anfängt, irgendwie die Ernährung umzustellen, finde ich es ganz spannend, sich erstmal überhaupt anzugucken, was macht denn mein Essen mit mir? Denn wenn wir eben ja genährt sind, dann können wir genug Energie aufbauen, die das Gehirn dann wieder braucht, um keine neuen Migräneattacken zu bekommen. Genau, das war Nummer 2. 3 wolltest du, ne?
3 hast.
Jetzt muss ich mir mal überlegen, ob mir noch eine dritte einfällt. Ich versuche gerade eben so breit wie möglich zu bleiben tatsächlich. Habe ich gerade schon kurz angesprochen, Atmen. Ich finde den Atem ein ganz, ganz wertvolles Tool und er hat auch einen ganz großen Stellenwert im Ayurveda tatsächlich. Denn wir sagen, dass wir mit dem Atem Lebensenergie, wir nennen das Prana im Yoga und Ayurveda, Lebensenergie in den Körper holen. Und ich finde, das kann man super gut nachvollziehen, weil wenn man nicht atmen kann, dann stirbt man. Also es hat schon auch was mit Lebensenergie zu tun. Und auch so ganz biochemisch ist es so, über das Atmen versorgen wir eben den Körper mit Sauerstoff und unsere innere Atmung, also eben der Stoffwechsel in den Zellen, da wird der Sauerstoff gebraucht, um eben ATP, also Energielieferanten zu bilden. Also es ist schon eine Form von Energieaufnahme tatsächlich und für den Ayurveda eben die Lebensenergie, die eine ganz große Heilungskapazität hat, ein großes Heilungspotenzial, wenn sie in uns eben gut fließen kann. Und das klingt jetzt sehr spirituell, aber wenn man sich das dann wieder aus schulmedizinischer Sicht anguckt, hat der Atem auch ganz viel mit unserem Stress- und Entspannungsnervensystem zu tun. Also wir können über den Atem tatsächlich aus einer akuten Stresssituation, aus einer starken Anspannung sehr leicht in die Entspannung reinkommen, wenn wir das ein bisschen geübt haben. Und es gibt eben ganz viele tolle Atemtechniken, die ganz leicht zu erlernen sind. Da braucht man keine Ausbildung für zu machen, sondern nur einen guten Lehrer, der einem das mal zeigt. Und damit kann man eben ja in das Stresssystem eingreifen. Das heißt, das Gehirn einfach ein bisschen runterfahren, damit es gar nicht so krass aufnahmefähig ist. Und aus ayurvedischer Sicht eben wirklich die Lebensenergie harmonisieren. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Und das Atmen haben wir leider im Westen total verlernt. Also wir atmen eigentlich gar nicht mehr richtig. Einer meiner Lehrer sagt immer gerne, wir werden geatmet. Keiner nimmt seinen Atem wirklich bewusst wahr und wir atmen nie wirklich tief und wir nutzen nie die ganze Kapazität aus. Und wenn du mal selber in einer Stresssituation gewesen bist und gemerkt hast, so, boah, dann atmet man auch total schnell und total flach. Und das ist eben eine Stressreaktion des Körpers. Und wenn man aber dann lernt, lang und tief zu atmen und Techniken hat, wie man das macht, da kommt man aus dieser Stresssituation raus. Der Körper spart die Energie und wenn man das sehr regelmäßig tut, vielleicht im Notfall, wenn man es braucht, aber eben auch kontinuierlich, kann man damit auch schon ganz viel verändern und die Migräne wirklich auch bessern.
Ja, sehr spannend, dass es geht. Zusammenfassend sehr stark auch um Balance.
Ja.
Um zur Ruhe zu kommen.
Auf jeden Fall.
Ein großes Thema, ein Thema, das mich selbst auch immer wieder berührt. Und wie du ja vielleicht auch weißt, ich bin ein sehr großer Fan von Routinen.
Ja.
Und ich denke, das sind ja auch Routinen, die Migränepatienten sich irgendwo in ihr Leben einbauen sollten.
Ja.
Das ist ja etwas, das vielen Menschen sehr schwer fällt.
Mhm.
Hast du hier einen Tipp, wie man das einfach machen kann? Und Folgefrage dazu, hast du selbst Routinen, die du täglich für dich praktizierst, wo du gemerkt hast, oh, das hilft mir?
Also ich bin ein sehr routinengesteuerter Mensch mittlerweile. Ich habe früher kaum Routinen gehabt. Jeder Tag war anders und alles war total strubbelig. Und mal bin ich dann aufgestanden und mal dann und mal habe ich das dann. Also es war wirklich ein großes Durcheinander. Und heute, Leute, die mich kennen, sagen, ich bin wie ein Uhrwerk. Also ich mache ganz viele Dinge immer zur gleichen Zeit. Ich stehe immer zur gleichen Zeit auf. Ich habe dann morgens meine Morgenroutine, also eine Reinigungsroutine. Ich mache meine Yoga und Pranayama, also Atem- und Meditationspraxis am Morgen. Dann, jetzt bin ich selbstständig, ich kann mir das erlauben, gehe ich nochmal ins Bett und verbringe dann nochmal eine Stunde so mit meinem eigenen Wachstum, also ich lese und lerne, bevor ich dann so in meinen Tag starte. Und auch über den Tag habe ich immer wieder Routinen, wo ich wirklich mich rausnehme, eine Pause mache, Pranayama, nochmal atme. Ich habe auch abends eben, wenn ich Feierabend mache, eine ganz klare Routine, wie ich eben meinen Computer zuklappe, dann den ganzen Schreibtisch abräume, damit ich einfach so ein routiniertes, so jetzt ist es vorbei habe, um mich wirklich ja auch nochmal runterzufahren. Also ja, mein ganzes Leben besteht wirklich aus Routinen und die sind, es hört sich jetzt unfassbar an, wie viel ich da tue, aber die sind Schritt für Schritt gewachsen. Also es ist ganz wichtig, wir hören ja auch gerade, wenn man sich so mit Ayurveda beschäftigt, aber auch so eben immer ganz viel über Routinen. Du brauchst eine Morgenroutine, du brauchst eine Abendroutine und dann gibt es ganz viele Empfehlungen dazu, was man am besten tun soll. Und das ist auch alles super und gut und richtig und gerade für Menschen, die eben Migräne haben, unglaublich wertvoll. Denn diese große Bewegungsenergie, die wir in uns haben, dieses ja dynamische, aber dadurch auch instabile, braucht diese Routinen, um sich zu stabilisieren. Wir sagen im Ayurveda immer gerne, Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance. Das Leben, was ich vorher geführt habe, war genauso dynamisch und instabil wie ich selber in mir drin auch. Und damit habe ich mich dann immer mehr und mehr gepusht. Und dadurch, dass ich jetzt im Außen so viel Struktur habe, es fühlt sich für mich so an, als könnte mein Innen sich daran festhalten. So, und dann kommt das Innen zur Ruhe und auch mein komplettes Umfeld. Also es ist immer alles aufgeräumt, jedes Teil hat seinen Platz. Wenn ich das benutzt habe, lege ich das wieder dahin zurück. Und diese Struktur im Außen hilft mir wahnsinnig, mein Innen zu beruhigen. Also dafür ist es sehr, sehr wirkungsvoll. Und ich bin auch ein ganz großer Freund von Routinen. Ihr sollt mal ein Buch über Routinen zusammenschreiben. Und ich finde wirklich, das Allerwichtigste ist, dass man sehr klein anfängt, dass man nicht denkt, okay, und ab morgen muss ich das und das und das und das machen, sondern sich wirklich überlegt, was möchte ich tun? Wirklich reinspürt, auch tut mir das gut oder mache ich das nur, weil alle sagen, dass ich das jetzt machen muss? Und dann wirklich schaut, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann, um diese Routine zu etablieren? Weil wir versuchen dann immer, ab morgen mache ich Yoga eine halbe Stunde. Und das macht man dann einen Tag oder zwei oder drei und dann hat man keine Lust mehr und dann lässt man es bleiben. Aber wenn man eben wirklich sagt, okay, ich fange einfach mal mit 3 Minuten an oder ich setze mich mal nur auf die Matte und atme mal ein bisschen, dann ist das nicht so schwer. Die Überwindung ist einfach nicht so groß. Also was ist der kleinstmögliche Schritt, den man machen kann in Richtung Routine? Und dann muss man halt einfach ganz klar sagen, Kontinuität. Also es ist leider so, wenn wir, so ist unser Gehirn gemacht, wir fallen sehr schnell aus Routinen raus, wenn wir sie nicht wieder und wieder wiederholen. Wir haben halt im Gehirn solche neuronalen Netzwerke, nennen die sich. Also es sind einfach Verbindungen wie so Schnellzüge oder Autobahnen, wo das Gehirn gar nicht groß überlegen muss, sondern es schießt dann eben den Impuls über dieses neuronale Netz und dann wird diese Routine ausgeführt. Das ist wie das morgendliche Zähneputzen. Wir überlegen ja nicht morgens, putze ich mir jetzt mit rechts oder mit links die Zähne, sondern man nimmt die Zahnbürste, man macht die Zahnpasta drauf, man macht das einfach. Und das ist ein neuronales Netz für diese Routine. Es ist ja eine Routine. Und wir müssen halt eben, wenn wir eine neue Routine etablieren wollen, ein neues neuronales Netz erschaffen, damit das zu einem Automatismus wird. Und das braucht einfach seine Zeit, das braucht Kontinuität. Also durch wiederkehrendes Wiederholen dieser Routine wird es irgendwann zur Selbstverständlichkeit und dann fängt es sogar an, dir zu fehlen, wenn du es mal nicht gemacht hast. Und das kenne ich sehr, sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung. Und das ist, so schwer das fällt. Und ich wünschte, ich hätte jetzt einen ganz tollen Tipp, wo ich sagen kann, hey, da gibt's einen Shortcut, das kannst du jetzt machen und dann hast du ab morgen deine Routine drin. So schwer das fällt, man muss es einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen und dann bleibt es. Ich glaube, was wichtig ist, um diese Wiederholung für sich selber etablieren zu können, ist, dass man eine emotionale Verbindung mit dieser Routine hat. Dass man sich wirklich von vornherein klar macht, warum möchte ich das denn jetzt machen? Möchte ich das machen, weil das alle machen? Möchte ich das machen, weil mir das irgendein Guru erzählt hat, dass das jetzt toll für mein Leben ist? Oder möchte ich das machen, weil ich möchte, dass ich mehr Stabilität in meinem Leben finde? Ich möchte das machen, weil ich weniger Kopfschmerzen haben möchte, weil ich mich gesund fühlen möchte. Also wirklich eine emotionale Verbindung zu dieser Routine aufzubauen. Und dann fällt es dem Gehirn auch leichter, die dann immer wieder und wieder zu wiederholen.
Das glaube ich, das macht sehr viel Sinn.
Ja.
Ich denke, aber vielleicht hast du eine Routine für Migränepatienten, also die du jetzt favorisieren würdest, wäre das die Meditation. Also wenn ich so, ich versuche jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen zu schauen, okay, ich habe jetzt Migräne, wo oder aus deiner langjährigen Erfahrung, welche greift am schnellsten oder am besten? Gibt es eine? Oder würdest du sagen, na, selbst ausprobieren?
Für mich ist es tatsächlich das Pranayama, also die Atemtechniken, die Atemtherapie, weil sie eben eine sehr geringe Hürde ist, also es ist kein großer Widerstand, es zu machen. Ich brauche nicht meine Yoga-Sachen anziehen, auf die Yogamatte gehen, ich muss mich nicht mit Öl einreiben, ich muss keine extra Gegenstände dafür kaufen und ich kann es in einem sehr kurzen Zeitraum machen. Das sind eben die Vorteile daran, warum diese Routine so einfach auszuführen ist und sich leicht etabliert. Und sie ist eben tatsächlich, weil man wenig falsch machen kann, auch die wirkungsvollste für mich tatsächlich. Also ich bin auch ein ganz großer Freund von Yoga. Ich habe selber auch ein Monatsabo für Migränepatienten, wo ich einmal die Woche eine Yoga-Klasse unterrichte und halt das für sehr, sehr wirkungsvoll. Aber da ist einfach, die Hürde ist einfach so groß, regelmäßig irgendwie längere Zeit Yoga zu machen. Und Yoga ist eben auch nochmal wieder eine körperliche Technik, wo man auch erstmal sich überwinden muss, das zu tun. Ich kann das doch gar nicht, ich bin nicht so beweglich und mache ich das denn richtig? Und dann denkt man die ganze Zeit darüber nach, wie muss ich das jetzt machen? Und beim Pranayama, also bei den Atemtechniken, das ist eben das Schöne, wenn man die für sich richtige gefunden hat, dann kann man sich dieser Technik einfach so vollständig hingeben und das Gehirn kommt wirklich zur Ruhe. Und darum geht es eigentlich bei der Routine nicht, dass ich jeden Morgen 30 Minuten auf die Matte gehe, aber währenddessen schon mal irgendwie meine Einkaufsliste geschrieben habe oder mir überlegt habe, wie dumm jetzt diese eine Asana ist, weil ich nicht mit den Fingern auf den Boden komme, sondern es geht eigentlich wirklich darum, dass das Gehirn mal kurz eine Pause kriegt. Und das ist eben für mich persönlich und auch für viele meiner Klienten mit diesen Atemtechniken das Leichteste und Wirkungsvollste, weil man atmet, schon mal ganz hervorragend. Man ist aber auch beschäftigt mit dieser Technik. Also es ist nicht einfach nur einatmen, ausatmen, sondern es gibt eben Atemtechniken mit Visualisierung, also wo man sich etwas dabei vorstellt, wo man hinatmet zum Beispiel. Oder Atemtechniken, wo man, das kennst du bestimmt, die Wechselatmung, wo man halt die Nasenlöcher wechselseitig zuhält. Man kann Atemtechniken mit Affirmationen oder Mantren verbinden, also so indischen Wörtern oder Sätzen, die eine Bedeutung für einen haben, so dass das Gehirn darauf fokussiert sein kann und eben alles andere loslässt. Und das ist für mich die wirkungsvollste Routine.
Ja, und ich denke, ganz wichtig auch, man kann es überall einsetzen. Also man kann es auch in der Mittagspause im Kämmerchen machen im Büro, unterwegs mit der Zeit auch in einem Zugabteil.
Absolut.
Ich glaube, es muss auch für den Start etwas sein, das unkompliziert ist. Einfach in der Umsetzung ist so meine persönliche Erfahrung dazu, aber ich denke, da sind wir uns einig.
Absolut, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, die frage ich immer. Wie erlebst du Civita?
Ich erlebe Civita als unglaubliches Geschenk und Bereicherung. Ich bin da so, so positiv und glücklich, dass ich den Kontakt zu euch auch gefunden habe, weil ich finde, dass ihr eben den Ayurveda, mein Baby, meine Herzensangelegenheit, einfach so auf die notwendige Art traditionell lebt, aber eben trotzdem das Ganze irgendwie auch modern und offen macht. Also die Möglichkeit auch gibt für Leute, die jetzt vielleicht nicht schon 10 Kuren in Indien hatten und sagen, okay, ich bleibe jetzt mal wegen Corona in der Schweiz, sondern auch wirklich für Menschen, die noch gar nicht so viel Kontakt hatten zum Ayurveda, da einfach einen Raum und eine Plattform bietet, auch über, ich weiß nicht, macht ihr sie aktuell noch, aber ihr habt ja auch so viele tolle Fortbildungen gehabt und so, also wirklich Räume aufmacht, mit Leuten teilt und den Ayurveda eben so modern, aber doch klassisch in die Welt bringt. Und das ist so wertvoll und es gibt ja mittlerweile ganz viele Hotels, die eben Ayurveda-Behandlungen anbieten, wo das für die Menschen irgendwann auch ganz schwierig wird herauszufinden, ist es jetzt hier nur Wellness oder ist das wirklich Heilkunst? Und das finde ich bei euch einfach ganz klar, dass das Heilkunst ist, was ihr da weitergebt. Und das ist gerade in einer Welt, wo so viel verwässert wird, ist es so, so wertvoll.
Ja. Vielen Dank, liebe Nadine.
Gerne.
Ich freue mich auf all die weiteren Austausche mit dir, auch vielleicht mal ein Seminar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also immer wieder auf unsere Webseite gehen. Wir bleiben in Kontakt mit Nadine und teilen sehr gerne weitere Informationen mit euch.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Als Dankeschön möchte ich dir eine Meditation zur Stärkung des Vertrauens schenken. Du kannst sie auf unserer Webseite www.civita.ch herunterladen. Dort findest du außerdem viele gesunde und wirklich leckere Rezepte zum Nachkochen. Trag dir Sorge und bleib gesund, deine Isabel.